Und da möchte ich mit uns zunächst den Text aus Lukas Kapitel 1 lesen, und zwar die Verse 26 bis 34. Und hier finden wir die Ankündigung der Geburt Jesu. Hier heißt es, im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Manne namens Josef, vom Hause Davids, und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßet, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über seine Rede und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst empfangen und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und seines Reiches wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich keinen Mann kenne? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das erzeugt wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, sie, die vorher unfruchtbar hieß. Bis dahin. Das Thema unserer heutigen Predigt heißt, ein Kind mit wunderbaren Namen. Ein Kind mit wunderbaren Namen. Und wenn wir wunderbare Namen auch sehen wollen von diesem Kind, dann müssen wir auch nachher noch in Jesaja reingehen, und zwar Jesaja 9, Vers 5. Aber das kommt nachher. Ein Kind mit wunderbaren Namen. Ich dachte, es ist sehr interessant, dass der Trend wirklich anhält, dass Eltern ihren Kindern derzeit biblische Namen geben. Schon über mehrere Jahre, so mindestens 10 Jahre. Zumindest heißt es, dass die neutestamentlichen Namen unter den Jungen wie Thomas, Johannes, Matthias und Lukas nie aus der Mode gekommen sind. Hinzugekommen sind die alttestamentlichen Namen wie Jonas, Daniel, Elias. Die sind unter den Top 10, also unter den 10 ersten Namen, wie Jungens benannt werden. Auch bei der Benennung von Mädchen hält ein Trend mit Maria und auch mit alttestamentlichen Namen wie Hannah oder Anna oder auch Lea und Sarah an. Interessant. Namen gibt es viele. Und in der Bibel finden wir wirklich eine Menge von Namen. Da könnte man noch viele hinzufügen. Einige von ihnen haben auch eine ganz besondere Bedeutung, das wissen wir. Doch heute wollen wir auf den Namen und die Bedeutung eines Kindes zu sprechen kommen, das hier angekündigt worden ist in dem Text, das wir gerade gelesen haben, dass alle Namen und alle Bedeutungen von Menschen, welche jemals auf der Erde gelebt haben, aufs Völligste übertrifft. Und zwar ist dies die einzige, einzigartige Geburt und der einzigartige Mensch, der jemals auf Erden gelebt hat. Denn es ist nicht irgendein Mensch, von dem ich hier spreche, sondern ihr wisst, von wem ich hier spreche. Es ist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Es ist derjenige, der den Namen trägt, welcher über allen Namen ist. Das ist gewaltig. Wir wissen, es ist der Herr Jesus Christus. Und das ist das Erste, auf das ich eingehen möchte. Jesus, der Name Jesus, des Sohnes Gottes. Und wenn wir hier reinschauen, nur in diesen Text, in Lukas 1, dann sehen wir, Jesus und sein Eintritt in diese Welt sind völlig einzigartig. Jesus ist gar nicht von dieser Welt gewesen, sondern er ist von außen in diese Welt hineingekommen. Seine Heimat war ja beim himmlischen Vater. Und die hat er für kurze Zeit verlassen. Für kurze Zeit hat er die himmlische Heimat verlassen und die Herrlichkeit beim Vater. der war ja vorher bereits bei Gott. Manche denken, ja, Jesus gibt es erst, seit er in diese Welt eingeboren wurde oder seit wir ihn als Menschen kennen. Nein, Jesus war schon vorher. Er war vorher bereits auch Gott. Und Jesus ist so ewig wie Gott der Vater ist und wie Gott der Heilige Geist ist. Die drei Personen Gottes, die sehen wir auch bereits im Alten Testament. Nicht so deutlich wie im Neuen, aber wir sehen sie genauso. Im Neuen Testament werden sie halt als Personen auch vollständig offenbar. Durch den Propheten Jesaja wurde die Geburt des Herrn Jesus bereits 700 Jahre vorher angekündigt. Das muss man sich mal überlegen. Das wäre jetzt so nach unserer Zeitrechnung heute so ungefähr im 13. Jahrhundert, wenn das im 13. Jahrhundert angekündigt wäre und jetzt im Jahr 2000 oder 2013 wird es dann stattfinden. Das ist enorm. 700 Jahre vorher angekündigt. Und dort sagt Jesaja in Jesaja 7, Vers 14, siehe, die Jungfrau hat empfangen und wird Mutter eines Sohnes, den sie Immanuel nennen wird. Und in ähnlicher Weise hat es auch später der Engel Gabriel angekündigt, der einer Jungfrau namens Maria, zu einer Jungfrau namens Maria nach Nazareth gesandt wurde. Wir haben es ja gerade gelesen hier. Nebenbei ist es natürlich auch gut zu wissen, dass der Name Maria ja auch aus dem Hebräischen kommt und im Hebräischen Miriam heißt. Maria stammt von Miriam. Und Miriam, was bedeutet Miriam? Miriam bedeutet Bitterkeit bzw. Betrübnis. Da sehen wir mal, was auch dieser Frau alles bevorstand durch die Geburt Jesu Christi. Das kommt nämlich in ihrem Namen vollständig zur Erfüllung. Maria hatte schon Grund, auch Freude zu haben, dass sie von Gott so begnadet wurde, den Sohn Gottes zur Welt zu bringen. Sie war auch nur eine Frau von dieser Welt und ein sündiger Mensch. Doch andererseits, mit dieser Freude musste sie tatsächlich auch viel Betrübnis und Bitterkeit erleben. Die Geburt Jesu, die brachte das mit sich. Betrübnis und Bitterkeit. Denken wir allein, dass sie zunächst beinahe von Josef, ihrem Verlobten, verlassen wurde. Jetzt kriegt sie auf einmal ein Kind. Und Josef war mit ihr verlobt und das muss man sich schon mal aufklären, wie sich das jetzt verhalten hat. Aber da hat auch Gott dafür gesorgt. Aber denken wir auch später an die Geburt, dass die abseits in Bethlehem stattfinden musste. Und dort dann nicht mal in einer vernünftigen Herberge, sondern irgendwo draußen in einem Stall oder in einer Scheune. Und denken wir auch danach an den schrecklichen Kindermord, den der Herodes veranlasst hat. Die Flucht nach Ägypten, wieder Bitterkeit, Betrübnis. Muss man flüchten, wegen dem Kind. Oder denken wir später, viele Jahre später, als Maria unterm Kreuz stand. Der Sohn Gottes am Kreuz hing. Welche Betrübnis, welche Bitterkeit für diese Frau. All das musste Miriam bzw. Maria durchleben. Mancherlei Bitteres kam ihr Leben als die Begnadigte Gottes. Nun, der Engel Gabriel hatte es ihr angekündigt. Er kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßet, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Lukas 1, Vers 29, als sie ihn aber sah, erschrak sie über seine Rede und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Aber der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst empfangen und einen Sohn gebären und sollst ihm den Namen Jesus geben. Und anschließend sagt er in Vers 35, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das erzeugt wird, Sohn Gottes genannt werden. Also diese Sache, dass der Sohn Gottes gezeugt wurde in der Jungfrau, das ist menschlich und wissenschaftlich nicht erklärbar. Das muss man glauben. Es war auch nicht, wie es manche schon auslegen wollten, dass es einfach eine junge Frau war. Nein, die Bibel sagt und spricht auch hier ganz deutlich von einer Jungfrau. Eine Jungfrau wurde von Gott erwählt, um den Sohn Gottes zur Welt zu bringen. Und das Heilige, das erzeugt bzw. geboren wird, wird Sohn Gottes genannt werden, heißt es hier ganz eindeutig. Wie außergewöhnlich. Und in Vers 31 heißt es, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Was bedeutet denn eigentlich Jesus? Der Name Jesus. Jesus ist die griechische Form des hebräischen Namens Joshua oder auch Jeshua. Und es bedeutet nichts anderes als Jahwe ist Rettung. Andere übersetzen Jesus auch mit in Gott ist Rettung oder der Herr ist Heil. Wie wunderbar die Rettung bereits in diesem Namen zum Ausdruck kommt. Natürlich werden bis heute auch vordringlich im Orient Menschen mit dem Namen Jesus benannt. Das kommt nicht selten vor. Doch es gibt nur den einen Menschen, der vom Himmel herabgekommen ist und der tatsächlich der Sohn Gottes ist und auf den eben diese Bedeutung von Jesus, dieser Bedeutung des Namens Jesus völlig zutrifft. Jahwe ist Rettung, beziehungsweise in Gott ist Rettung. Wenn du dich bei den Menschen zu Jesus bekennst oder ihnen diesen Namen bringst, so hat es immer etwas mit Rettung für sie zu tun. In Gott ist Rettung. Jahwe ist Rettung. Jesus. Jesus verbindet sich schnell mit Rettung. Bereits in Matthäus, Evangelium, Kapitel 1, Vers 21, wurde auch dem Josef durch einen Engel im Traum gesagt, sie wird aber einen Sohn gebären, also die Maria, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und was sagte der Engel dort weiter zu ihm? Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jesus wird sein Volk retten. Und Jesus hat immer etwas mit Rettung zu tun. Das können wir heute aus dieser Botschaft mitnehmen. So hat es auch später der Engel bei den Hirten auf dem Feld angekündigt. Was hatte dort der Engel gesagt? Zu den Hirten, Lukas 2, Vers 10 und 11. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volke widerfahren soll. Warum? Vers 11. Denn euch ist heute ein Retter, beziehungsweise der Retter geboren. Das übersetzt die neue Schlachter, der Retter, das ist präziser. Denn euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Was für eine frohmachende Botschaft damals für Israel. Das Volk, das so abgedriftet ist von seinem Gott, das Volk, das so sehr unter der Fremdherrschaft, auch unter den Römern gelitten hat zu damaliger Zeit, das Volk, das auch dermaßen beraubt war, das so vernachlässigt war, ja, der Herr Jesus sagt eines Tages, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und jetzt kommt zu denen diese Botschaft. Euch ist heute der Retter geboren. Es ist Jesus Christus, der Herr. Und was ist das bis heute für eine Botschaft? Wenn wir das weiter vollziehen in unsere Gesellschaft hinein. Auch heute sind die Menschen unter Fremdherrschaft. In unserer Gesellschaft. Unter welcher Herrschaft sind denn die Menschen? Sie sind unter der Herrschaft Satans, alle Menschen, unter der Herrschaft des Teufels. Ob sie das hören wollen oder nicht, aber es ist so. Und ob sie es wissen oder nicht, aber es ist so. Und auch die Menschen unserer heutigen Gesellschaft, sie irren umher. Wie denn? Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Es braucht heute mehr denn je Hirten unter den Menschen. Sonst rennen nämlich alle vor, dann sind die Psychiatrie oder dem Psychiater hinterher. Weil die Menschen keinen Hirten mehr haben. Und du und ich, wir dürfen den Menschen draußen sagen, lieber Freund, auch für dich ist der Retter geboren. Auch für dich ist Jesus gekommen. Das ist die Frohbotschaft, die ich zu dir zu bringen habe. Wer ist der Retter? Es ist Jesus, der Herr, der auch für dich in die Welt gekommen ist. Und was muss man tun, um errettet zu werden? Fragen dann vielleicht auch Leute. Ja, man muss zu diesem Retter kommen. Man muss an ihn glauben. Und was muss man noch tun? Man muss seinen Namen anrufen. Genau diese Frage hat auch damals der Kerkermeister in Apostelgeschichte 16. Und dieser fragte ganz entsetzt den Paulus und den Silas, als sie aus dem Kerker freigekommen sind, Was muss ich tun, ihr Männer, um gerettet zu werden? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Glaube an den Herrn Jesus. Und liebe Freunde, Geschwister, was wird mit jedem geschehen, der von Herzen an den Herrn Jesus glaubt und seinen Namen anruft? Die Antwort kriegt man aus Römer 10, Vers 13. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Und dort heißt es, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht, und mit dem Munde bekennt man, um gerettet zu werden. Römer 10, Vers 10. Und natürlich müssen es die Menschen wissen, wie ich es auch vorhin schon in der Einleitung sagte. Die Menschen müssen es wissen, dass sie für Zeit und Ewigkeit verloren sind. Wenn sie das doch nur wissen würden. Und wenn ein Mensch die Not der Verlorenheit und des zukünftigen Gerichtes Gottes erkannt hat, dann wird ein Mensch sicherlich eher bereit sein, diesen Namen anzurufen und in der Not zu ihm schreien und sich retten zu lassen, an ihn zu glauben. Und liebe Freunde und Geschwister, an dieser Stelle haben wir eine sehr, sehr hohe Verantwortung vor unseren Mitmenschen. Denn wir tragen Verantwortung, diese Botschaft den Menschen zu bringen. Und natürlich ist es ja auch wichtig für jeden von uns, dass man es auch erklären kann, warum denn ein Retter, warum Jesus? Warum sind die Menschen denn ohne Jesus verloren? Kann ja jeder sagen, du bist verloren. Ja, da muss ich es auch erklären können. Das sollte jeder von uns erklären können. Denn jeder von uns sollte erklären können, dass die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod in die Welt gekommen ist. Und somit alle Menschen von Gott abgedriftet sind, durch die Sünde eine Trennung gekommen ist zwischen Gott und Mensch. Lies dazu mal Römer Kapitel 3 bis Kapitel 6. Da kann man diese ganzen Stellen durchgehen, wie man den Menschen den Heilsweg erklären kann. Und dass eben durch die Sünde der Tod in die Welt gekommen ist. Und wenn wir nicht errettet werden, wartet auf uns das Gericht und der zweite Tod. Und das ist die ewige Verdammnis. Im Feuersee. Der Herr Jesus sagt, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt, es wird einfach ewig sein. Da kommt keiner mehr raus. Und wenn wir auch von den Menschen draußen ausgelacht werden, wenn du ausgelacht wirst, wenn du den Menschen diese Botschaft bringst, so lass sie lachen. So lass sie lachen, solange sie wollen. Wenigstens hast du sie dann gewarnt und hast es ihnen gesagt. Und was ist dann noch? Dann ist dein Gewissen vor Gott entlastet. Du bist frei von aller Schuld. Du hast es ihnen gesagt. Ob sie sich bekehren oder nicht, ist ihr Problem. Aber wir machen uns schuldig, wenn wir diese Botschaft verschweigen. Welch ein Kind ist hier in die Welt eingeboren? Der Retter, Jesus. Und wir halten daran fest, ohne Jesus ist der Mensch vollkommen in der Finsternis verloren. Der Mensch hat keine Chance, um zu Gott zu kommen. Ohne Jesus ist der Mensch vollkommen in der Finsternis verloren. Auch alle seine Werke sind Finsternis. Ja, da sagen manche, ja, ich tue ja doch am Ende vielleicht doch noch was Gutes. Nein, ohne Jesus sind auch alle Werke Finsternis. Ob wir das haben wollen oder nicht, oder ob es die Leute hören wollen oder nicht, aber die Bibel sagt es so. Jesus, der Retter. Doch Jesus ist nicht nur Retter, sondern er ist auch König. Er hat drei Ämter, König, Priester und Prophet. Wunderbare Ämter. Als König wurde er bereits bei seiner Geburt von Gabriel angekündigt. Lukas 1, Vers 32. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird als einen Thron besteigen. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und seines Reiches wird kein Ende sein. Wenn der Herr Jesus tatsächlich einen Thron besteigen wird, wenn er König ist, dann wird er auch eines Tages herrschen. Dann wird er auch herrschen. Und er wird auch in seinem König sein und in seinem Herrschen auch richten. Er wird als König auch Richter sein. Und wie wir es vorhin gehört haben in Johannes 3, Vers 19, darin besteht aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Und genau das musste Herr Jesus eines Tages richten. Und dem Sohn Gottes ist alles Gericht vom himmlischen Vater übertragen. Er selbst sagt in Johannes 5, Vers 22, denn der Vater richtet auch niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Aber der Herr Jesus ist zunächst nicht gekommen, um zu richten, wie schon erwähnt, sondern zu retten. Aber in Johannes 12, Vers 48 sagt er wiederum, wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tage. Also der Mensch, der mag auf viele Dinge stolz sein, doch vor Gott sind seine Werke alle Finsternis. Der Mensch lebt ohne Gott in einer hoffnungslosen Situation. Das ist vielen Menschen überhaupt nicht bewusst. Auch wenn mancher Politiker real damit rechnen würde, dass er eines Tages vor Gott seine Handlungen und Entscheidungen rechtfertigen muss oder dass er von Gott gerichtet wird für seine Handlungen und Entscheidungen, so würde vielleicht mancher, wenn er das wirklich real erfassen würde, heute noch in Sack und Asche Buße tun. Die Politik, die weiß nicht, wohin sie steuert, wie sie sich von Gott abwendet, was das immer mehr für ein Gräuel wird auch vor Gott. Jedoch wollen wir nicht nur auf die Gesellschaft schauen und nicht auf die Politiker, sondern wir wollen auch den Blick auf uns richten. Es ist nämlich auch gut, wenn wir uns selber immer wieder im Lichte Gottes erkennen. Wo stehen wir? Wo gehen wir mit Sünden um? Mit verkehrten Handlungen? Und wo ist es Zeit, dass wir auch immer wieder umkehren und Buße tun? Denn wir sind ja gar nicht so viel besser wie die Menschen draußen, wenn man schon immer wieder von den Menschen draußen spricht, die Gott nicht kennen. Ja, manche Menschen, die versuchen, ja Gutes zu tun, sie bemühen sich. Aber sie sind nicht gerettet. Wir haben den Vorteil, dass wir errettet sind, wenn wir an den Herrn glauben und durch seine Gnade das ewige Leben haben dürfen. Wir sind an vielen Stellen sicherlich nicht besser. Aber wir dürfen sagen, dass wir tatsächlich besser dran sind. Das ist das Schöne. Ohne irgendeine Einbildung zu haben. Und Philipper 2, Vers 12 sagt letztendlich, wie wir unsere Rettung vollenden sollen. Nicht mit Stolz, nicht mit Prahlerei, nicht mit Überhebung über andere, sondern mit Furcht und Zittern, sagt Paulus in Philipper 2, Vers 12, vollendet eure Rettung. Wir sollen eine gesunde Furcht haben vor Gott. Unsere Rettung, die kann niemals zu einem lockeren und leichtfertigen Glaubensleben führen. Zumindest wird uns dies von Gottes Wort an keiner Stelle gezeigt. Wir sollen unsere Rettung mit Furcht und Zittern vollenden. Und wir sind immer noch beim ersten Punkt und dieser heißt Jesus oder der Name Jesus, der Sohn Gottes. Und ich möchte noch zu einem zweiten Punkt kommen. Und zweitens heißt wunderbare Namen. Man kann die Person Jesus zwar als Retter bezeichnen und er ist auch der Retter, man kann und muss ihn auch als König, als Priester und Propheten bezeichnen, doch auch damit hat man den Herrn Jesus bei weitem noch nicht völlig umschrieben. Das ist noch viel zu wenig. Und jetzt möchte ich euch bitten, schlag mal bitte auf Jesaja 9. Wer Jesaja kennt, der weiß, dass er eine ganz bekannte Bibelstelle ist, die man auch gerade so zur Weihnachtszeit hernimmt. Jesaja Kapitel 9. Und da werden uns noch weitere wunderbare Namen Jesu genannt. Hier wird uns dieses Kind vorgestellt, das da geboren werden soll oder das hier verheißen ist. In Jesaja 9, Vers 5 sagt uns der Prophet Jesaja, schon wiederum vor 700 Jahren kann er sagen, denn uns ist ein Kind geboren, obwohl es erst 700 Jahre später geschehen ist. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft kommt auf seine Schulter und man nennt ihn wunderbar Rat, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Hier lesen wir, wie an vielen anderen Stellen der Bibel, dass die Herrschaft auf seine Schulter kommt. An anderen Stellen wird auch vom Shiloh gesprochen, von dem Herrscher, der da kommen soll, ist immer der Herr Jesus genannt. Und dann finden wir noch 5 weitere Benennungen seiner Person. Wunderbar, Rat, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Und wenn wir uns mit diesen Benennungen beschäftigen, da staunen wir, was wir in Jesus nicht alles haben. Mit ihm sind uns die allergrößten und teuersten Schätze gegeben und die größten Verheißungen. Ein Kind ist uns geboren. Und die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Ein Kind, ein Sohn, der Sohn Gottes. Und die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Das ist das Erste, auf was ich hier eingehen möchte, in Punkt 2. Die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Als der Herr Jesus auf Erden war, über was hatte er da alles Macht? Oder was hat er da alles bewiesen? Er hat Macht gehabt über die Naturgewalten. Er konnte Stürme legen, er konnte auch über das Wasser gehen. Er hatte Macht über das Wetter, über die ganze Natur. Er konnte auch Bäume zum Grünen bringen oder sie verdorren lassen. Er hatte auch alle Macht über alle Krankheiten und alle Gebrechen. Hatte alle Krankheiten, alle Gebrechen geheilt, denen er begegnet ist. Er hatte damals schon Macht über den Teufel und über die Mächte der Finsternis, ja über die Dämonen, ja sogar über den Tod. Er hat auch Tote zum Leben erweckt. Er hat aufgezeigt und demonstriert, dass er der Sohn Gottes ist und dass ihm letztendlich alles zu Füßen liegt. Seit er jedoch sein Blut und sein Leben am Kreuz auf Golgatha gelassen hat, seither hat er den Teufel und seine Macht restlos besiegt. Auch die Sünde und auch den Tod ein für alle Mal besiegt. Ja, Jesus hat heute die Macht, Menschen von der Herrschaft des Teufels zu erlösen, sie herauszuführen, aus der Macht der Finsternis in sein wunderbares Licht zu stellen, Menschen, die unter der Herrschaft des Teufels sind, zu Kindern Gottes zu machen. Er hat die Macht über den Tod und das Totenreich. Er hat die Macht über Himmel und Erde. Lesen wir Missionsbefehl. Und es wird nicht mehr allzu lange gehen, bis er, der Herr Jesus, seine Gemeinde zu sich holt und später sein 1000-jähriges Königreich hier auf dieser Erde aufrichten wird. Und dann wird auch die ganze Schöpfung aus dem Seufzen herauskommen, wie es in Römer 8 beschrieben steht. Die ganze Schöpfung seufzt bis jetzt unter dem Sündenfall. Und es wird so vieles wieder ins Gleichgewicht kommen. Auch die Schöpfung wird nicht mehr unter diesen Wehen liegen. Es wird wunderbar sein. Der Herr Jesus wird eines Tages regieren über diese ganze Erde. Über die ganze sündengefallene Erde. Und dann wird es alles ganz anders sein. Und dann werden alle Völker unter seinem Regiment sein. Und das ist genau das, was hier Jesaja sagt. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und bedenken wir auch heute, wenn du und auch ich manches Mal Situationen unseres Lebens nicht richtig einordnen oder verstehen können. Oder vielleicht denken, Gott würde vielleicht manches übersehen. Oder du denkst vielleicht, jetzt ist vielleicht doch etwas entgleist und Gott hat es nicht gesehen. Oder vielleicht du auch Sorgen hast um die Zukunft, einer großen Unsicherheit entgegengehst. Vielleicht auch mit Ängsten. So denke daran, wenn du zum Herrn Jesus gehörst, gehörst du zu dem an, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden und auf dessen Schulter die Herrschaft ruht. Und dem Herrn Jesus entgeht nichts. Und er hat bis heute alle Macht im Himmel und auf Erden. Und deswegen möchte ich euch heute Morgen ermutigen, vertraut ihm, vertraue ihm, dass er die Dinge auch deines Lebens in seiner Hand hält. Vertraue ihm, dass er keine Fehler macht. Und vertraue ihm, dass ihm kein Ding unmöglich ist. So wie es auch in der Bibel mehrmals benannt wird. Doch damit sind wir schon bei einer weiteren Benennung hier in Jesaja 9, Vers 5. Denn hier wird er auch wunderbar oder wunderbarer Rat genannt. In Sprüche 8, Vers 14, da heißt es von dem Herrn, Sprüche 8, Vers 14, da sagt er, denn von mir kommt Rat und Tüchtigkeit. Und er sagt, ich bin verständig, mein ist die Kraft. Ja, und wir müssen sehen, er, der Herr Jesus, Gott selbst, ist der wahre Ratgeber. Und sein Rat ist eigentlich immer wunderbar. Es ist wirklich wunderbar. Wisst ihr noch, was Abraham und Sarah vom Herrn gesagt wurde? Wir haben ja letztes Jahr das erste Buch Mose durchgenommen. Als sie so lange auf einen Nachkommen warten mussten, was wurde ihnen da gesagt? Da wurde ihm vom Herrn gesagt, in 1. Mose 18, Vers 14, sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen, also zu Abraham, im künftigen Jahre, und Sarah soll einen Sohn haben. Dem Herrn ist es nicht so wunderbar. Und er kann es auch tatsächlich wie Abraham und Sarah noch im hohen Alter schenken, einen Sohn, ein Kind zu haben. Und genau so ist es auch eingetroffen. Wunderbar, der wunderbare Rat. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und er hat Wege und auch Hilfe in der Not. Auch für dich und für mich. Mit dem Herrn Jesus haben wir einen wunderbaren Ratgeber an der Seite. Ich war in dieser Woche ein bisschen in Not. Da ist mein Auto nicht mehr angelaufen. Da war die Batterie kaputt. Und ich musste noch ins Autohaus. Aber bei dem war ich ganz kurz vor Weihnachten und ich habe ihm noch 20 Euro versprochen, weil er mir da eine Birne eingebaut hat. Und ich wollte ihm die 20 Euro bringen. Ich musste aber noch zum Geldautomat und ich wusste, mein Auto läuft nicht mehr an, wenn ich das jetzt abstelle vom Geldautomat. Und ich wollte nicht zweimal zu dem Autohaus hinfahren. Dann habe ich dem Herrn gebetet, dass ich doch direkt vom Geldautomat einen Parkplatz bekommen würde. Und das ist dort ganz bestimmt nicht selbstverständlich, weil da immer viel Verkehr ist und da viele Autos ein- und ausparken, direkt vor der Post. Und auch meistens im Geldautomat einige Leute stehen. Und ich kann da nicht mein Auto irgendwo stehen lassen, Schlüssel stecken lassen und dann an den Geldautomat gehen. Aber zu meiner Verwunderung bin ich da hingefahren. Es war direkt vom Geldautomat ein Parkplatz frei. Und was noch interessant war, es waren 4, 5 Jugendliche vor dem Automat. Und dachte ich, mei, das geht jetzt aber lang, bis die da weg sind. Muss ich das Auto so lange laufen lassen? Ich habe die Autotür aufgemacht und die sind vom Geldautomat weggegangen. Ich konnte kurz ein Bargeld rauslassen, direkt neben meinem Auto und konnte gleich wieder einsteigen und weiterfahren. Und man darf es erleben. Ich erlebe es regelmäßig, wenn man auf Parkplätze betet oder sonstige Dinge. Man muss rechtzeitig beten, muss dem Herrn auch Zeit lassen. Ich kann nicht sagen, wenn mir es jetzt einfällt, in einer Minute muss ein Parkplatz frei sein. Aber man darf es erleben. Immer wieder sind Parkplätze bereitet, wenn man vorher dafür betet. Und man kann immer nur Danke sagen. Danke, Herr. Du bist wunderbar. Ein wunderbarer Rat. Es ist Freude, mit dem Herrn zu gehen. Natürlich kann man da auch nicht so zwingen, sagen, oh, jetzt muss der Herr mir das geben. Aber wie schön ist es, wenn man immer wieder beschenkt wird, wenn man sehen darf, er hat es vorbereitet. Und er hilft uns auch so oft in der Not, bei so vielen Kleinigkeiten. Ich denke, da könnte jeder vieles berichten. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und wir müssen ihm einfach unbedingt auch Vertrauen schenken, das ist so wichtig. Und er hat Wege genug und auch Hilfe in der Not. Er lässt auch manches Mal Situationen zu in unserem Leben, vielleicht auch, dass wir uns verändern, dass unser Herz verändert wird. Wir haben es auch von Matthias vorhin gehört. Da kommen auch Reibereien vor, auch mal in der Gemeinde. Das ist bei uns auch schon vorgekommen. Und da werden Herzen, ja, vielleicht zunächst verhärtet. Und dann muss man schauen, was will denn Gott? Gott ist Liebe, Gott will, dass wir uns lieben. Und da muss ich bereit sein, Demut zu üben, meine Sünden auch vom Herrn zu bekennen und sagen, ja, auch ich habe gesündigt und ich mache auch Fehler, nicht nur die anderen. Und so ist Versöhnung möglich und wie wunderbar das sein kann, wenn durch den Herrn Jesus Versöhnung stattfindet. Er ist ein wunderbarer Rat. Also mit dem Herrn Jesus haben wir einen wunderbaren Ratgeber an der Seite. Und Apostel Paulus bezeugt in Römer 11, wie Gott die Dinge zusammenbringt. Er kann dort bezeugen, und welch eine Tiefe des Reichtums und seines Rates es doch ist, wie Gott alle Dinge zusammenbringt, dass alle Dinge von ihm und durch ihn gemacht sind. Ihm entgeht nichts. Und dann wird uns in Jesaja 9, Vers 5 hier noch von einem starken Gott berichtet. So wird das Kindlein auch genannt. Dieses Kind, das geboren ist. Starker Gott. Frage: Ist Jesus stark? Ist er stark? War er nicht, wo er in diese Welt eingeboren wurde, auch nur ein schwacher Mensch? Er war bestimmt kein Muskelprotz, kann ich mir nicht vorstellen. Es heißt sogar in Jesaja 53, dass er verachtet war und vielen sein Angesicht nicht gefallen hat. War er nicht auch schwach, als er auf Erden war? War er nicht auch schwach, als er ans Kreuz geschlagen wurde? Ausgepeitscht, gefoltert und dann noch ans Kreuz geschlagen? War er nicht auch in aller Schwachheit, als er dort sein Leben am Kreuz gelassen hat? Menschlich gesehen würden es vielleicht viele als Schwäche ansehen, wie Jesus in dieser Welt gelebt hat und letztendlich doch am Kreuz geendet ist. Doch wisst ihr was? In Wirklichkeit war Jesus stark. Er war so stark, dass er dem Vater im Himmel immer treu geblieben ist. Und dass er auch in allem, was er erlitten hat, den Gehorsam gelernt hat. Bis hin zum Tod am Kreuz. So stark war er. Er hat ausgehalten. Bis zum Tod am Kreuz. Er blieb geistlich stark bis zum Tod, ja bis zum bitteren Tod am Kreuz. Frage: Können wir durch den Herrn Jesus stark sein? Ja, menschlich und rein äußerlich gesehen mögen wir oftmals zu den Schwächsten gehören. Und doch möchte der Herr Jesus, dass auch du geistlich stark bist. Denken wir hierbei an Epheser 6, Vers 10. Dort heißt es: Im Übrigen, meine Brüder, erstarket in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ja, wir würden vielleicht sagen, ja, ich muss doch selber mal stark sein, ich muss doch selber mal Kraft haben und dann kann ich vielleicht mich dem Herrn hingeben. Nein, dort heißt es: Erstarket in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und Gott, der Herr, der möchte dir und mir geistliche Stärke zukommen lassen. Das ist vielleicht oftmals paradox zur Stärke dieser Welt oder zu körperlicher Stärke. Aber was sagte der Herr Jesus zum Beispiel zu dem Apostel Paulus? Apostel Paulus hat auch ein Leiden gehabt und er hat dreimal gebeten. Er wusste, da wurde er auch von dem Engel Satans geplagt und dass dieser Engel Satans doch ablassen möge. Und was hat der Herr Jesus zu Paulus gesagt? Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. 2. Korinther 12, Vers 9. Und Paulus konnte anschließend bezeugen: Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist interessant. Es geht hier nicht um äußerliche Kraft, es geht nicht um körperliche Kraft, es geht um die Kraft Gottes. Es geht um die Kraft, die Christus gibt, die Jesus gibt. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. In der Welt würde man solch eine Aussage niemals gelten lassen. Doch wir wissen es, Jesus gebraucht seine Leute gerne in Schwachheit. Das erlebe auch ich immer wieder. Warum? Ganz sicher, damit wir uns von ihm abhängiger wissen und uns viel mehr an ihn klammern. Und so kann er viel mehr durch uns wirksam sein. Und Jesus gibt uns beständig die Kraft, die wir brauchen. Jesus ist unser starker Gott. Starker Gott, in Jesaja 9, Vers 5. Und dort steht noch etwas, und zwar wird dieses Kind auch Ewigvater genannt. Wie kann man Kind Ewigvater nennen? Ist das nicht eine Anmaßung? Das Kind wird von Jesaja, bevor es geboren wird, bereits 700 Jahre vorher Ewigvater genannt. Doch man muss etwas darüber nachdenken, dass der Herr Jesus ja bereits schon vorher gelebt hat, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wie ich schon gesagt habe, auch Jesus ist Gott und auch er ist ohne Anfang und ohne Ende. Der Sohn ist genauso ewig, wie der Vater ewig ist. Und als der Herr Jesus auf Erden war und hier auf der Erde mit seinen Jüngern wandelte, da hat ihn eines Tages einer seiner Jünger gefragt, der Philippus. Und der Philippus, der hatte einfach ein Verlangen, ich möchte doch auch jetzt mal gerne den Vater sehen. Jesus, zeig uns doch auch mal bitte den Vater. Und was antwortete ihm Jesus? Er sagte zu ihm, Philippus, wie kannst du mich fragen, oder mich fragen, ja, zeige uns den Vater. Er sagt zu ihm, Philippus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Johannes 14, 9. Es war für den Herrn Jesus also überhaupt keine Anmaßung, sich dem Vater gleichzustellen. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Auch in Johannes 10, Vers 30 sagt er ganz offiziell, ich und der Vater, wir sind eins. Das heißt, Jesus und der Vater sind vollkommen deckungsgleich. Sie passen vollkommen übereinander. Im Wesen und im Charakter sind sie völlig gleich. Und doch müssen wir unterscheiden, es sind zwei unterschiedliche Personen. Auch Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei Personen. Das Wunderbare ist, dass der Herr Jesus, als er hier auf der Erde war, uns Menschen den Vater gezeigt hat, in seinem ganzen Wesen. Und wenn wir mit Jesus wandeln, wenn wir heute dem Herrn Jesus ergeben sind und auch in seinem Willen stehen, dann wird auch er durch dich und mich zu einem Teil in seinem Wesen sichtbar werden. Vielleicht ohne, dass wir das merken. Das können wir selbst noch gar nicht produzieren. Aber er möchte durch dich und durch mich sichtbar werden. Das ist wunderbar. Das sind wunderbare Dinge. Doch bei dem Herrn Jesus geht dies noch weiter. Er konnte sogar ohne den Vater, dem Vater die Ehre zu rauben, sagen, Johannes 5, Vers 23, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Und er sagt, wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Also wir würden manchmal sagen, das ist doch jetzt allerhand. Da raubt doch der Sohn dem Vater die Ehre. Er sagt, wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht. Und da sehen wir, sie sind wiederum deckungsgleich. Der Vater freut sich, wenn der Sohn geehrt wird. Und der Vater kriegt zugleich die Ehre, wenn der Sohn geehrt wird. Das ist wunderbar. Eine völlige Einheit, und deshalb wird Jesus auch ewig Vater genannt. Und wir können ihn mit gutem Gewissen auch ewig Vater nennen. Denn wer auch zum Herrn Jesus betet, der ist durch den Herrn Jesus sofort beim Vater. Der Jesus ist, kann man sagen, auch unser Vater. Wer zum Herrn Jesus betet, der kommt sofort beim himmlischen Vater an. Kommen wir jetzt noch zu einer letzten Benennung unseres wunderbaren Herrn. Auch wieder Jesaja 9, Vers 5. Und zwar steht dort noch Friedefürst. Das Kind wird auch Friedefürst genannt. Jesus, der Friedefürst. Friede ist doch etwas Schönes, oder? Ich denke, wir in unserem Land, wir wissen gar nicht, wie gut es uns geht. In Bezug zu anderen Ländern, wo ständig Unfrieden ist, wo Revolutionen sind, wo immer irgendwas am Knallen ist. Wir haben Frieden in unserem Land, aber doch keinen wahren Frieden, so wie es Gott gemeint hat. Der Herr Jesus ist der wahre Friedefürst und sein Reich, das wird auch ein Friedensreich sein. Und zwar ohne Gewalt, ohne Krieg. Und er wird die Völker zurechtweisen, wenn er regieren wird. Und wisst ihr, was in seinem Reich mit den Schwertern geschehen wird? Aus den Schwertern, da werden Pflugscharen gemacht. Man würde heute denken, ja, das ist so eine ökopolitische Richtung. Nein, das ist Jesus Christus. In seinem Reich werden Schwerter zu Pflugscharen gemacht und Spieße zu Rebmessern geschmiedet. Könnt ihr nachlesen, Jesaja 2, Vers 4. Das ist gewaltig. Wenn Jesus regiert, wird 1000 Jahre lang Frieden auf der Erde sein. Auf dieser Erde. Und Frieden gibt es letztendlich nur, wenn der Teufel, derjenige, der den ganzen Frieden dieser Welt stört, wenn der nicht mehr im Regiment ist, sondern wenn der hinausgeworfen und gebunden ist. An dieser Stelle möchte ich euch fragen, was wurde dann in der Geburt Jesu von der Menge der himmlischen Heerscharen ausgesprochen? Damals, als der Engel den Hirten die frohe Botschaft von der Geburt Jesu verkündigte, Lukas 2, Vers 13 und 14, da heißt es, und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, an den Menschen ein Wohlgefallen. Und jetzt die wichtige Frage, gab es seit der Geburt Jesu jemals Frieden auf Erden? Ist der Friede eingetroffen? Ich habe ihn äußerlich nicht erlebt, nein. Wir müssen bekennen, dass es auf der Erde seither keinen wahren Frieden gegeben hat. Irgendwo war immer eine Reiberei oder ein Krieg. Doch wann wird der Friede auf Erden sein? Ja, der wird sein, wenn Jesus hier auf der Erde im Regiment sein wird. Wenn der Friedefürst regieren wird, dann wird Friede auf der Erde sein. Und dann wird sich auch dieses Wort von Lukas 2, Vers 14 vollständig erfüllen. Und Friede auf Erden, an den Menschen ein Wohlgefallen. Und liebe Geschwister, das werden wir, die wir dem Herrn Jesus angehören, als seine Gemeinde miterleben, wie Friede sein wird, 1000 Jahre hier auf der Erde. Und wir dürfen mit dem Friedefürst hier auf der Erde regieren. Doch es gibt einen zentralen Punkt bei dir und bei mir, wo Frieden einzieht, wo jetzt schon wahrer Friede sein kann. Ich denke, ihr wisst, von was ich rede. Das ist unser Herz, das ist der zentrale Punkt, wo jetzt schon Friede sein kann. In Johannes 16, Vers 33 sagte Herr Jesus, solches habe ich zu euch geredet, auf dass ihr in mir Frieden habet. In der Welt habt ihr Trübsal, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Auf dass ihr in mir Frieden habt, sagte Herr Jesus. Das ist etwas Gewaltiges, das die Welt nicht bieten kann. Wenn auch in der Welt so viel Unfrieden herrscht, vielleicht auch Streitereien oder mancherlei Schwierigkeiten in unserem Leben, wenn unser Alltag durcheinander wirbeln möchte, so können wir doch aus diesem tiefen Frieden heraus leben. Diesen Frieden, den wir jeden Tag aufs Neue genießen dürfen in Jesus Christus. Solches habe ich zu euch geredet, auf dass ihr in mir Frieden habt. In Jesus haben wir Frieden in unserem Herzen. Das ist ein großes Geschenk. Und wir haben uns heute mit der Geburt Jesu beschäftigt, mit dem Namen Jesus. Wir haben den Namen Jesus betrachtet, was alles im Namen Jesus drinsteckt. Und wir haben uns mit diesem wunderbaren Namen aus Jesaja 9, Vers 5 beschäftigt, die uns einfach die Person Jesu noch in viel größerem Umfang zeigt. Und ich denke, heute schon wollen wir Jesus immer mehr und immer besser kennenlernen. Wir wollen auch immer mehr seine geistlichen Gesetze und Gottes Wirken immer besser in unserem Leben erkennen und erfassen. Und liebe Freunde und Geschwister, nur wenn wir den Herrn Jesus immer mehr erkennen, dann können wir auch immer mehr entsprechend vertrauensvoll mit ihm leben. Und ich wünsche es uns allen, dass er dich und mich, dass er uns alle ganz reich beschenkt und segnet, auch in der kommenden Zeit und auch natürlich im neuen Jahr. Und dass wir ganz bewusst mit diesem wunderbaren Vers aus Jesaja 9, Vers 5 leben dürfen. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Denn man nennt ihn wunderbar, Rat, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für deinen Sohn. Und wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort, auch für die Verheißungen, die wir auch schon von dem Propheten Jesaja lesen dürfen. Und es ist so wunderbar, dass ich wirklich dein Rat in allen Kleinigkeiten auf wunderbare Weise erfüllt hat. Dir entgeht nichts und du bringst alles zustande, was du auch verheißen hast. Und so durften wir auch uns dir immer wieder aufs Neue anvertrauen, dass dir nichts entgeht. Aber danke, Herr, dass du uns auch die rechte Gottesfurcht aufzeigst, dass wir unsere Rettung mit Furcht und Zittern auch vollenden sollen. Das heißt, auch das zu tun, was du sagst, und mit dir auch entsprechend zu leben. Aber wir danken dir, Herr, dass du so ein wunderbarer Herr bist, der uns immer wieder mit seiner großen Gnade entgegenkommt, uns nicht fallen lässt, sondern uns aufrichtet. Und auch die, welche du geheiligt hast, die wirst du auch für immer vollenden. Das sagt uns dein Wort. Danke, dass wir uns darauf stützen dürfen. Wir preisen dich. Amen.